1. Korinther, Kapitel 13. Ich lese ab Vers 1. Wenn ich in den Zungen der Menschen und der Engel spräche, aber keine Liebe hätte, bin ich ein hallendes Kupferbecken geworden oder ein gellendes Kymbalon. Und wenn ich Prophezeiung hätte und alle Geheimnisse und alle Kenntnis wahrnehme, und wenn ich allen Glauben hätte, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, bin ich nichts. Und wenn ich all meinen Besitz austeilte und wenn ich meinen Leib daneben gebe, auf das ich rühmte, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, sie ist milde. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie ist nicht aufgebläht. Sie ist nicht unschicklich, sie sucht nicht das Ehre. Sie lässt sich nicht aufstacheln, sie rechnet das Üble nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber mit der Wahrheit. Alles deckt sie zu, alles glaubt sie, alles erwartet sie und alles erträgt sie. Die Liebe fällt niemals aus, seien es aber Prophetien, sie werden unwirksam gemacht werden, seien es Zungen, sie werden ruhen, seien es Kenntnisse, sie werden unwirksam gemacht werden. Denn wir erkennen als Teil und wir prophezeien als Teil. Wann aber das Vollendungsgemäße kommt, wird das als Teil unwirksam gemacht werden. Als ich unmündig war, sprach ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger, rechnete wie ein Unmündiger. Als ich ein Mann wurde, machte ich die Verhaltensweisen des Unmündigen unwirksam. Denn wir sehen jetzt durch einen Spiegel in Rätselhaftem, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt kenne ich aus Teil, dann aber werde ich erkennen, so wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleiben Treue, Erwartung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe.
So, ich sehe lauter strahlende Gesichter, das ist gut so. Was Reinhold gerade gelesen hat, Kapitel 13, dem ging ja etwas voraus. Im Kapitel 12 spricht Paulus ja zu den Korinthern über die Gnadengaben. Und die haben sich eingebildet, die Korinther, dass ihre Gnadengaben das Größte sind. Die waren ganz stolz drauf. Und jetzt im Kapitel 13 macht ihnen Paulus eben klar, dass da noch mehr ist, gell? Dass das nicht das Größte ist. Darum geht es. Und die Argumentation, die wollen wir uns in Ruhe anschauen. Er sagt ja dann in den Versen, wie wir eben gehört haben, 8 und 13, dass Treue, Erwartung und Liebe, meistens Glaube, Hoffnung und Liebe wird gesagt, die Bleibenden sind. Da lässt sich drüber reden nachher, wenn der Vers dran ist. Und was ich hier in dem letzten Vers vor Kapitel 13 noch interessant finde, im Kapitel 12, 31, dass Paulus hier sagt, eifert jetzt mal nach den größeren Gnadengaben, nicht das, was ihr da habt, Zungenrede und all die Dinge, gell? Nach den größeren Gnadengaben. Und dann sagt er, das ist auch noch nicht genug, Und einen Weg noch darüber hinaus zeige ich euch. Ach, interessant, gell? Wenn schon die Liebe das Größte ist, was ist jetzt der Weg darüber hinaus? Gell? Da bin ich gespannt. Und ja, wir werden sehen. Vielleicht hast du auch ein Aha-Erlebnis heute, wenn es um dieses Thema geht. Ja, wir wollen uns das in Ruhe anschauen. Ich nehme schon mal einen Vers vorweg, also Epheser 3, Vers 19, weil ich finde, der ist auch wichtig für unser Thema. Wenn es um das darüber hinausgeht, damit du nicht vor Neugier platzen tust, bis das dran ist, da sagt doch Paulus hier in seiner Rede, es ist eigentlich ein Gebet, sogenanntes Gemeindegebet von ihm, wo er sich wünscht, dass wir kennenlernen, was die Kenntnis oder das Wissen übersteigt. Also, und was ist das? Was die Kenntnis, die Gnosis, das Wissen übersteigt, es ist die Liebe des Christus. Und jetzt sagt er noch warum. Er sagt dann, damit ihr vervollständigt werdet, hinein in alle Vervollständigung Gottes. Ja, das ist ja unfassbar, gell? Also, wir sind letztendlich die Vervollständigung Gottes. Das kannst du doch mit dem normalen Verstand gar nicht begreifen, gell? Also, bleibt uns nichts weiter übrig, als das einfach zu glauben, gell? Steht ja da. Wir glauben, was geschrieben steht. Gut. Und das überragend Größte hat er hier als Liebe definiert. Und wenn wir im Epheserbrief ein bisschen Bescheid wissen, dann ist ja schon im ersten Kapitel, in Vers 23, der Hinweis, dass wir den Christus vervollständigen, der selber das alle vervollständigt und dann die Vervollständigung Gottes ist. Das ist Heilsgeschichte, gell? Das ist Heilsgeschichte und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass, wie Römer 11, 36 sagt, dass aus ihm alles ist, durch ihn Bestand hat und wieder in ihn zurückgeführt wird. Das ist doch Heilsgeschichte. Und diese zielgemäße Vollendung, um die geht es hier. Und wenn wir von der Liebe reden, heute, dann müssen wir, wenn wir gleich sehen, gell, noch klären, was ist das für eine Liebe? Wir verstehen unter Liebe ja alles Mögliche. Und, ja, von daher ist es wichtig, sich auch mal mit den Begriffen zu beschäftigen. Vers 1 hieß es ja, wenn ich in den Zungen der Menschen und der Engel spreche, aber keine Liebe habe, bin ich nichts, gell? Ich verkürze das. Das Neue Testament hat ja verschiedene Worte für Liebe. Unsere Sprache ist etwas arm. Wir haben nur ein Wort für Liebe, heißt alles Liebe, gell? Und das Griechische des Neuen Testamentes unterscheidet. Da gibt es die Liebe, über die wir die ganze Zeit schon reden, die am ersten Korinther steht. Das ist das griechische Wort Agape. Das ist die Gottesliebe. Die Gottesliebe, die Liebe, die grundsatztreu ist, die opferbereit ist, die ohne Bedingungen gibt. Das ist Gottesliebe, gell? Und es geht heute nur um die Gottesliebe in unserem Text. Du wirst nachher merken, wie wichtig das ist, an verschiedenen Stellen, dass ich nicht nur Liebe sage, sondern Gottesliebe sage, damit die Leute begreifen, um was für Liebe es hier geht. Es ist nämlich nicht meine menschliche Liebe, um die geht es gar nicht. Und das zweite Wort ist Philia, das ist die Freundesliebe im Neuen Testament. Freundesliebe oder Freundschaft könnte man auch sagen. Dann gibt es noch Philos Dorgos, das ist die Liebe unter Verwandten in der Familie. Die wird so bezeichnet, das Gegenteil ist Astorgos, also A heißt ja un, nicht in unserer Sprache. Also unliebend, nicht liebend, keine Liebe in der Familie, unter den Familienmitgliedern. Und dann hört es schon auf, weil die anderen beiden Begriffe für Liebe, nur Storge, die Familienliebe kommt gar nicht vor im Neuen Testament. Und die Liebe zwischen den Geschlechtern, Eros, kommt auch im Neuen Testament nicht vor. Und von daher beschränken wir uns also hier im Bibeltext auf Freundes-, Familienliebe und Gottesliebe. Das sind die drei Dinge, die wir hier finden im Neuen Testament, sonst gar nichts. Also die Gottesliebe ist die Liebe, um die es heute geht, die ohne Bedingungen gibt. Und diese Liebe hat, und das ist auch interessant, das Beste, was es gibt, geopfert. Wir werden das nachher noch sehen, wenn es um den Alltag geht. der das Beste, was es gibt, geopfert. Es ist auch die Liebe, die, wie Paulus im Römerbrief schreibt, 12,21, das Üble in dem Guten besiegt. Wir haben ja da schon drüber gesprochen, über den Vers, gell? Also das Üble in dem Guten, das ist ganz wichtig. Wer ist der Gute, gell? Kannst du mal drüber nachdenken. So, und jetzt Schlussfolge Paulus hier in den Versen 2 und 3. Wenn ich Prophezeiung hätte und alle Geheimnisse und alle Kenntnis wahrnehme und wenn ich allen Glauben hätte, sodass ich Berge versetzen könnte, aber keine Gottesliebe habe, steht nur Liebe da, gell? Ich sage mal Gottesliebe jetzt, damit du begreifst, worum es geht. Wenn ich keine Gottesliebe habe, bin ich nichts. Gell? Und Vers 3 dann, und wenn ich all meinen Besitz austeilte und wenn ich mein Leib daneben gebe, auf das ich mich rühmen könnte, aber keine Gottesliebe hätte, so nützt es mir nichts. Also es geht um die Gottesliebe. Ich lese euch noch eine Versergänzung vor, aus Galater 5, Vers 6. Da sagt Paulus hier, was ganz wichtig ist, wenn es um diese Gottesliebe geht, wie wir sie besitzen dürfen und was da geschieht. Er sagt, denn in Christus Jesus ist weder Beschneidung zu etwas stark oder nütze, noch Unbeschnittenheit, also Gesetz, sondern durch Gottes Liebe innen wirkende Treue. Steht Glaube dann meist, mir ist Treue lieber. Aber wenn dir Glauben besser gefällt, ist auch gut. Das heißt, wie wird der Glaube wirksam? Durch die Gottesliebe, gell? Die Gottesliebe wirkt im Inneren, das Innenwirken der Gottesliebe bewirkt die Treue, den Glauben. Ach, ist das schön, gell? Jetzt muss ich mich nicht anstrengen und muss jetzt gucken, dass ich alle lieben kann oder irgendwie, gell? Weil die Liebe in mir, die Gottesliebe in mir, tut auch meinen Glauben bewirken, gell? Der ist auch geschenkt. Oder hat sich einer von euch den beim Neckermann gekauft oder was weiß ich, gibt es den überhaupt noch? Nee, danke. Da habe ich früher, war ich im technischen Außendienst, da war ich öfter bei dem. Gut, also das spielt jetzt keine Rolle, gell? Wichtig ist, die Gottesliebe ist es, die auch den Glauben schenkt oder den Glauben bewirkt. Und ohne diese Liebe, ohne diese Gottesliebe, was wäre denn dann der Glaube? Der Glaube oder die Treue oder das Vertrauen würde ins Gegenteil umschlagen, würde fanatisch sein, zerstörend. Also ohne Gottesliebe glauben, das gibt es nur in Religion. Und es gibt extreme Religionen. Gell? Wir haben ja, ach, ich dürfte es eigentlich gar nicht sagen, so eine Religion, da gibt es Sprenggläubige. Gell? Und zum Beispiel, ich meine, wenn sie sich in die Luft sprengen, sind sie im Paradies. Das ist eine zerstörende Kraft ohne Gottesliebe. Es gibt Religionen, auch die, aus der ich komme, da macht man aus vermeintlicher Liebe was Liebloses, gell? Und verachtet andere Leute. Das hat nichts mit der Gottesliebe zu tun, weil die Gottesliebe, wie wir bis jetzt gehört haben, das Gegenteil bewirkt. Und ich möchte noch den Johannes mal zitieren aus seinem ersten Brief, Kapitel 4, ab Vers 7. Da sagt er hier, Geliebte, wir sollten einander lieben, da die Liebe aus Gott ist. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geworden und erkennt Gott. Der, der nicht liebt, kennt Gott nicht, da Gott Liebe ist. In diesem ist die Liebe Gottes in uns offenbart worden, dass Gott seinen alleinig gezeugten oder gewordenen Sohn hinein in den Kosmos gab oder sandte, auf dass wir durch ihn leben würden. Und in diesem ist die Liebe Gottes nicht, dass wir Gott lieben, sondern dass er uns liebt und seinen Sohn als Sühne betreffs unserer Verfehlungen gesandt hat. Also Gottes Liebe, die Liebe ist aus Gott. Wir können nur lieben, weil er uns diese Liebe geschenkt hat, ins Innere. Und da gibt es einen schönen Vers für, wer uns das deutlich macht. wo wir lernen, dass die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen worden ist. Römer 5, Vers 5, kann man sich leicht merken. Das ist so ein Bibeltext zum Wecken, gell? Weißt du, ich sage gerne Bibeltext zum Wecken, wenn du nachts geweckt wirst und einer sagt Römer 5, Vers 5, dann muss das wie geschlossen kommen, gell? Gott hat, der Geist hat die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen. Leider steht in vielen Übersetzungen, also in den meisten, Gott hat, der Geist hat die Liebe in unsere Herzen gegossen. Das ist transitiv, also vierter Fall. Das stimmt nicht, da steht der dritte Fall. Das heißt, es lokal zu fassen, der Geist hat in unserem Inneren die Liebe Gottes ausgegossen, weil der im Inneren ist, das ist für mich ein Riesenunterschied. Wenn du irgendwo an einem offenen Fenster vorbeigehst und schmeißt da was rein, ist doch was anderes, als wenn du reingehst und das drinnen abgibst. Gell? Also das wäre mir lieber. Und genauso hat es der Geist gemacht. Gell? Der ist in uns und hat dort die Liebe Gottes abgegeben, hat sie ausgegossen in unseren Herzen. Gell? Ich kann es nicht oft genug betonen, weil der Geist in unserem Inneren ist. Und wenn ich das alles weiß, dann weiß ich auch, wenn Paulus sagt, wir sind jetzt nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist, dass das eine Glaubensfrage ist. Ja. Also ich glaube, was da steht. Wir sind nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist, wenn der Geist Gottes in uns wohnt. Wohnt er in uns? Ja, er hat doch die Liebe Gottes in unserem Inneren ausgegossen. Also muss er da sein. Oder er hat den Korinthern schon geschrieben, ihr seid Tempel Gottes, gell? Ja, du Liebe seid. Glaubst du das? Und von daher... Wenn ich auch an unseren Hauskreis denke, wir haben einen Kolosserbrief seit einer Zeit im Gespräch, da hat er schon im Kapitel 2,9 sagt er ja, dass die gesamte Vervollständigung der Gottheit in Christus wohnt. Und jetzt sagt der Christus in seinem Gebet in Johannes 17, ich bin in Ihnen und du in mir. Gell? Jetzt ist in den Glauben, wo der Geist drin ist und auch die Gottesliebe drin ist, ist auch noch die gesamte Vervollständigung der Gottheit vorhanden. Da hat ein Bruder mal zu mir gesagt, komm wieder runter, gell. Ja, wie willst du es denn anders machen? Mach dir das doch mal bewusst, gell. Und deswegen sagt Paulus doch, wir sind sein Leib, der Christusleib, wir sind sein Leib. Du kannst doch nicht erwarten, dass das Haupt andere Innereien hat als der Leib. Das ist eine Einheit, eine Weseseinheit. Ja, ich weiß, ich kann mir das auch schlecht vorstellen, aber ich bin so vorlaut und sage, danke, ich glaube, was da steht. Ich nehme es für mich wahr. Vorstellen kann ich mir das nicht. Und wem es ähnlich geht, macht ja nichts draus. Glaub einfach mal, was da steht. Dann bist du schon ein ganzes Stück weiter. So, und jetzt zählt ab Vers 4 Paulus hier etliche Qualitätsmerkmale auf. Das sind insgesamt 16 Stück. Was die Liebe alles so tut oder nicht tut. Ja, wenn ich das lese, gell, wir haben es doch vorhin gehört, wenn ich das lese, da kriege ich das Zittern. Gell. Also bin ich langmütig? Bin ich milde? Tue ich nicht groß? Bin ich nicht aufgebläht? Gell. Mache ich dies oder jenes nicht? Also da kommen mir arge Bedenken, wenn ich die 16 Qualitätsmerkmale lese von der Gottesliebe. Ach, wenn... Gottesliebe, genau, es geht um die Gottesliebe, die kann das alles. Ja, was ein Glück, ich muss das nicht machen. Aber lasst uns gucken. Also, wir haben beim Johannes eben gelesen, er sagt, Gott ist Liebe. Also, das ist sein Wesen, er besteht aus Liebe, Gott besteht aus Liebe. Und deswegen könnte man hier in diesem Text auch anstatt Liebe Gott hinschreiben, gell? Gott ist langmütig, Gott ist milde, Gott tut nicht groß, er ist nicht aufgebläht und so weiter. Gell? Wie die ganzen 16 Merkmale, du kannst da immer Gott hinschreiben. Das passt. Jetzt machst du die Gegenprobe, jetzt schreibst du mal deinen Namen dahin und was sagst ich, gell? Kannst du dann sagen, ich bin milde, ich suche nicht das meine, ich lasse mich nicht aufstacheln. Ich glaube alles, gell? Alle 16 Merkmale. Ich, gell? Und was kommt dabei raus? Ja, meinst du, dass das funktioniert? Also bei mir nicht, gell? wenn ich das alles, die 16 Merkmale, ich, gell, kannst vergessen. Das wird gar nichts. Also was bleibt uns übrig? Ja, nimm doch den Krückstock, den Gott dir anbietet und halte dich daran fest, gell, dann fällst du auch nicht um. Er hat dir die Liebe, die das alles kann, gegeben. Es geht nicht um meine Menschenliebe, sondern um die Gottesliebe. Es geht nicht um Familien- und Freundesliebe, es geht um Gottesliebe. Jetzt hat er mir die, seine Liebe, die das alles kann, hat er im Herzen ausgegossen und jetzt kann ich mit ihm das alles auch. Nicht aus mir, sondern mit ihm. Gell? Der Reinhold hat mal irgendwann erzählt von dem Bruder, der gesagt hat, lass mich den Christus in dir spüren. Gell? Weißt du, das sind so Sachen, die merke ich mir. Den müsstest du auch kennen.
Ja, ja.
Okay, alles klar. Gut. Also, wir oder Gott, gell? Und jetzt im Vers 5, die Liebe ist nicht unschicklich, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht aufstacheln. Jetzt kommt das Beste, eigentlich das Größte. Denke ich mal an unseren alten Bruder, Hans Grundwinkel, der hat darüber immer gesprochen. Der kam am Ende immer bei dem Vers raus, bei jeder Predigt, so ungefähr. Nämlich Gott rechnet, oder die Liebe rechnet das Üble nicht zu. Und er hat mir das mir mal gesagt, damals noch in der Schweiz, in der Rosa, hat er zu mir mal gesagt, mit diesem Vers bin ich zum Glauben gekommen. Weil wenn die Liebe das Üble nicht zurechnet, und Gott ist die Liebe, das ist doch toll, gell? Der rechnet das Üble nicht zu, besser kann es uns nicht gehen. Das war seine feste Überzeugung. Also, und jetzt müssen wir überlegen, jetzt ist uns aufgrund dieser Gottesliebe und dem Opfer des Sohnes, ich komme nachher nochmal näher drauf zu sprechen, alles erlassen worden. Alle Schuld ist weg. Und jetzt gibt es ein schönes Gleichnis im Neuen Testament, in Matthäus 18, was Jesus erzählt, und da sagt er, da war mal ein Knecht, ein Sklave, dem hat sein Herr 10.000 Talente erlassen. Eine Münzeinheit aus der damaligen Zeit, ich weiß eben nicht genau. 10.000 wegen mir Euro, gell? hat er ihm erlassen, weil er hat so gejammert und es hat ihm dann erbarmt. Da hat sein Herr gesagt, ja wegen mir, ich habe genug Geld hier, ich erlasse die Schuld. Jetzt geht der Kerl raus und sucht einen anderen Sklaven, der ihm nur 100 schuldet. Und jetzt geht er hin und knechtet den und sagt, ich will die 100 wieder haben, sonst kommst du ins Gefängnis. Merkst du was, gell? Also eine Riesenschuld ist ihm erlassen worden und menschlich jetzt will er die Schuld, die geringe Schuld von einem anderen haben. So sind wir Menschen, gell? Und wenn ich aber jetzt weiß, was hier passiert ist, was lerne ich daraus? So wie der Stephanus also gesteinigt wurde, zu sagen, Herr, vergib ihnen die Verfehlung, brechen ihnen die nicht zu, weil die wissen gar nicht, was sie machen, gell? Also wenn wir jetzt wissen, was für eine Riesenschuld uns erlassen worden ist, dann kann ich da nicht hingehen und kann andere beschuldigen oder missachten, geringschätzen, sonst noch irgendwas machen, die gar nichts dafür können, weil sie im Heilsplan Gottes an die Stelle hingesetzt worden sind. Und deswegen müssen wir, so wie die Gottesliebe es verlangt, das Üble nicht zurechnen. Ganz einfach. Deine Liebe kann das nicht, meine auch nicht. Wenn es nach meiner Liebe ginge, würde ich manchmal aufbegehren, gell? Aber so in der Gottesliebe kannst du das. Und wenn wir hier jetzt noch an Gott denken, also wir uns ist die Schuld erlassen worden, und was macht Gott jetzt? Wenn er das Üble nicht zurechnet, ja, da sagen manche, das geht ja nicht, wenn er einfach jeden rettet und jeden entschuldet, warum strenge ich mich dann an? Das ist immer das alte Religionsdenken. Das hat mit dem Wort Gottes nichts zu tun. Gott als die Liebe rechnet das Üble nicht zu, aber er erzieht. Das heißt, wir finden schon im Alten Testament, Jesaja 26, da heißt es im Vers 9, wenn der ungerechte Gnade erlangt, dann lernt er nie Gerechtigkeit. Also da braucht Erziehung. Gell? Und wir haben solche Erziehungsverse im Neuen Testament für uns. Gott erzieht durch Gericht durch Erziehungswege, die uns manchmal auch nicht gefallen mögen, wie ein Vater seine Söhne züchtigt, so züchtigt Gott auch seine Söhne, auch die, die schon glauben, werden erzogen, bis sie vollendet sind. Und von daher kommen alle zum Ziel, aber nicht einfach so. Deswegen muss unsere Predigt heißen, du brauchst Jesus, besten heute, weil morgen könnte es wehtun, gell? Morgen will ich Gott dahin bringen, dass du glaubst, dass er recht hat. Also erspar dir die Erziehungswege, indem du heute schon glaubst. Das kannst du dir zwar nicht nehmen, aber man muss den Leuten das nochmal sagen, dass sie es mal gehört haben. Und in dem Moment, wenn er dafür offen ist, oder ihn Gott dafür öffnet, dann wird er auch diesen Glauben geschenkt bekommen. So einfach ist das. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Leute zu überreden, sondern zu überzeugen, nämlich durch den Geist. Der Geist macht das, das Wort macht das. Und dieser Weg zur Wiederherstellung von allem, der hat Gott viel gekostet. 1. Johannes 2, Vers 2. Christus starb nicht nur für unsere Verfehlung, sondern für die des ganzen Kosmos. Gott hat seinen Sohn für dieses Rettungswerk geopfert, das Beste, was er hatte. Jetzt habe ich zwei Kommentare hier, die ich mal zitieren will, um deutlich zu machen, wie schwierig es ist, auch für Ausleger mit diesem Thema klarzukommen. Im Theologischen Handkommentar von Erich Fascher, Berlin 1972, für die Bibliothekare ist das wichtig, dass sie das wissen, wo das herkommt. Er schreibt, pass auf, die Liebe will das Böse nicht verewigen, sie pflegt nicht die Erinnerung an begangenes Unrecht. Klingt gut, gell? Zweiter Kommentar, was die Bibel lehrt, schreiben zu diesem Gedanken, die Liebe merkt sich das Böse nicht. Die Liebe ist immer bereit zu vergeben. Und alles Unrecht, das ihr angetan wurde, zu vergessen. Jetzt müssten wir doch mal anstelle von Liebe wieder Gott hinschreiben, gell? Wie beim 1. Korinther 13, das hier gemacht worden ist. Dann hätten die ja gesagt, Gott will das Böse nicht verewigen. Er pflegt nicht die Erinnerung an begangenes Unrecht. Glauben die das? Ich glaube es nicht, gell? Wenn du die ganzen Kommentare liest und ihre Theologie verfolgst, glaube die das nicht. Und der Kommentar, der aus der tabistischen Ecke kommt, Gott merkt sich das Böse nicht, müsste das dann heißen. Gell? Gott ist immer bereit zu vergeben und alles Unrecht, das ihm angetan wurde, zu vergessen. Ich finde das genial. Die Sätze sind so erstklassig hier, deswegen habe ich mir die auch rausgeschrieben. Aber wenn es um die Gottesliebe geht und um Gott selber, dann sieht das anders aus. Das heißt, sie glauben nicht, dass sich Gott so verhält, wie es die Liebe machen muss. Das heißt, ich muss mich anstrengen, dass ich das mache, was hier steht, und Gott macht was anderes. Ja. Er rechnet alles an. Merkst du was? Ja? Das ist Religion. In meiner Bibel steht, Gott ist ein Retter aller Menschen. Da steht der Geist, wofür den Kosmos, weil sie nicht glauben, gell? Johannes 16 und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von Bibeltexten, die uns zeigen, dass Gott wirklich mit allem zurechtkommt, durch Erziehungswege und Gericht, keine Frage. Aber es ist nicht so, dass die Ungerechtigkeit oder die Ungerechten für immer verloren sind oder was auch immer, oder ewig in der Hölle schmoren. Wir hatten ja kurz im Gespräch, habe ich euch glaube ich schon erzählt, in Gießen, der Fußgängerzone, wo der dann am Ende sagte, die waren so Jesus-Menschen da, die haben da Traktate verteilt, wo der dann am Ende in Zweifel kam, nachdem ich viel erklärt hatte, hat er dann gesagt, aber die Hölle gibt's doch wirklich, gell, war dann die letzte Frage von ihm. Also, habe ich ihm versichert, die gibt's schon, gell, aber die ist nicht endlos. Das habe ich noch nie gehört. Ich sage, dann gucken wir nach, gell. Und also kannst du mit Leuten auch ins Gespräch kommen. Also das ist das Problem hier. Man sagt alles Gute über die Liebe, glaubt aber nicht, dass Gott dahinter steckt. Und das ist das Problem. Deswegen, die Gottesliebe, Vers 6, freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Logisch, gell? Sie freut sich aber mit der Wahrheit. Freude macht Gott es nicht, dass die Leute nicht an ihn glauben. Aber er freut sich mit der Wahrheit. Wer ist denn die Wahrheit? Das ist Christus, genau. So, und zunächst aber noch der Gedanke, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit ist eine Frucht der Finsternis, gell? Eine Finsternisfrucht. Kennst du den Unterschied zwischen Licht und Finsternis? Die Finsternis kann das Licht nicht vertreiben. Es geht nur umgedreht. Also wenn das Licht weggeht, wird es finster. Wenn das Licht kommt, wird es wieder hell. Niemand kann Finsternis machen, wenn das Licht das nicht will. Das Licht ist aktiv, die Finsternis ist passiv. Das ist der Unterschied zwischen dem Bösen oder dem Üblen und der Liebe. Und deswegen kann das Üble, weil es finster ist, nicht selber zum Licht kommen, sondern das Licht muss zum Üblen kommen. Das ist Bibelthema, gell? Das andere ist Religion. Wenn einer meint, der Böse muss endlich Gott suchen und finden, das wird nichts, sondern Gott muss den Üblen, den Bösen finden und dann ihn überzeugen. Und dann wird das finster Licht. Gell? Ohne dem geht es nicht. Und mit der Wahrheit freut sich diese Liebe, die ist ja Christus in Person, weil die Wahrheit, der Christus uns ja auch was lehrt in seinen Evangelien, die bei uns nicht ganz so oft drankommen, aber sind auch wichtig. In Lukas 15 zum Beispiel, da haben wir doch dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze. Der Tenor dieser Schilderung ist doch, es wird alles gefunden, es bleibt nichts verloren. Der verlorene Sohn, manche sagen auch, der wartende Vater, das passt auch, der verlorene Sohn hat ja gewusst, dass er verloren ist, als er da im Schweinetrog saß. Und er hat auch gewusst, dass daheim besser ist. Und er ist auch von alleine wiedergekommen. Also der kann selber wiederkommen nach dem Gleichnis. Es geht darum, dass also auch das Vernunftbegabte die Vernunft geschenkt bekommt, die Liebe Gottes, dass es zurückfindet. Das Schaf hingegen, das mag empfinden, dass es verloren ist. Hat es verlaufen, gell? Aber das kann nie von alleine den Weg zurückfinden. Das braucht jemand, der das führt. Also muss noch die Wahrheit das Schaf holen, gell? Weil das Schaf kann alleine nicht kommen. Und wie sieht es mit der Münze aus? Rainer hat dann mal gesagt, das war der Brautschmuck, gell? Wenn ich mich recht erinnere. Und wenn da eine Münze fehlt, dann gibt es großes Geschrei, weil da ist irgendwas mit der Hochzeit faul. Dann. So genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Aber was ist denn mit der Münze? In deiner Lebenhütte verlierst du eine Münze, die fällt in irgendeine Lehmspalte oder unter ein Dielenbrett, was weiß ich, gell? Und dann wird das ganze Haus durchsucht. Meinst du, die Braut sagt, mache ich eine andere dran, gell? Nee, das geht nicht. Also die Münze wird gesucht, bis sie gefunden wird. Also etwas, was gar nicht von selber zurückkommen kann, was nicht mal weiß, dass es verloren ist, wird auch noch gesucht, gell? Das ist unser Gott, das ist die Liebe. Er sucht so lange alles, bis alles wieder in seine Herrlichkeit zurückgebracht worden ist. Das Vernunftbegabte, die Tiere in ihren Eigenschaften, auch die sogenannte unbelebte Schöpfung, die ja nicht wirklich unbelebt ist. Also das ist für mich Evangelium. Gell? Evangelium heißt ja gute Nachricht. Gell? Ist das eine gute Nachricht, wenn die meisten Menschen für ewig in der Hölle bleiben? Gell? Das arme Evangelium? Nee, in meinen Augen nicht. Das ist eine schlechte Nachricht. Und die Bibel spricht nur von guten Nachrichten. Und deswegen sagt er hier im Vers 7, die Liebe deckt alles zu, glaubt alles, erwartet alles, erträgt alles. Ich kann das doch nicht. Hast schon mal jemand was nachgetragen, geistlicherweise? Gell? Gibt ja so Elefantengedächtnisse. Vor vielen Jahren habe ich mal, und da hat mir mal einer, gell, das habe ich nie vergessen, gell, vergeben kann ich, aber vergessen nicht, gell, den Spruch kennst du auch. Also, alles, die Liebe kann alles bedecken. Da gibt es ein schönes Beispiel im Alten Testament. Yom Kippur, schon mal gehört, gell, der Tag der Bedeckung, Versöhnungstag wird meist gesagt in der Umgangssprache. Der Tag der Bedeckung, was wann da ist, am 10. Tischri. Und der 10. Tischri in diesem Jahr war letzten Mittwoch. Letzten Mittwoch war Yom Kippur in Israel. Kriegst du nichts zu essen, gell? Da ist alles zu. Fährt kein Auto, ist absolute Stille. Als ich dort gewesen bin, mussten wir was zu essen kriegen, gell? Weil wir das nicht gewusst haben. Ja, also, und warum gibt es diesen Tag? Weil der Hohepriester einmal im Jahr mit dem Tierblut in das Allerheiligste ging und hat dort für die Verfehlungen des Volkes Israel Sühne geleistet, das heißt, hat die bedeckt. Und der zweite Bock, der wurde in die Wildnis geschickt, wurde die Verfehlung draufgelegt, symbolischerweise. Und damit war die Schuld für ein Jahr bedeckt. Aber ein Jahr später musste da wieder da reingehen, Hebräerbrief lesen, gell? Hebräerbrief und das alles geschildert. Jahr für Jahr musste dafür Bedeckung geleistet werden. Und im Neuen Testament, was passiert jetzt im Neuen Testament? Die Liebe verhüllt die Verfehlungen. Warum kann sie das? Weil Gott für alles bezahlt. Sagt der Petrus, 1. Petrus 4,8. Vor allem habt eine intensive Gottesliebe zueinander, da die Gottesliebe eine Fülle von Verfehlungen verhüllen wird. Ja, nicht Religionsgesetze oder Menschenliebe können das, nur die Gottesliebe. Ja, sie glaubten alles. Glauben heißt ja treu sein, vertrauen nach dem Grundtext des Neuen Testamentes. Vertraust du Gott vollständig? Gott ist treu, sagt Paulus, 1. Korinther 1,9, gell? Ihm kann ich ganz vertrauen. Sie erwartet alles. Es gibt einen schönen Vers im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 13. Da spricht Paulus von dem Gott der Erwartung. Die Bibeln schreiben immer Hoffnung hin, gell? Das ist zu wenig. Der Gott der Erwartung aber vervollständige euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überfließend seid in der Erwartung, infolge der Vermögenskraft des Heiligen Geistes. Ich erwarte alles von Gott. Er ist der Gott der Erwartung, weil du von ihm immer alles erwarten kannst. Deswegen ist die Erwartung oder die Hoffnung, für mich zu schwaches Wort, die Erwartung eine der bleibenden. Gott bleibt, die Erwartung bleibt. Von ihm kannst du immer alles erwarten. Und der Höhepunkt ist natürlich der Gedanke, die Liebe erträgt alles, gell? Meine Menschenliebe erträgt dir alles. Hast noch nie zurückgeschlagen, gell? Gibt da den Spruch, wenn dich jemand auf die rechte Wange haut, gell? Sag ich manchmal, dann hau ich mal auf die linke, gell? So sind wir, ne? Na, Jesus hat was anderes gesagt. Also, die Liebe kann alles ertragen. Was hat denn Gott ertragen? Der tragende Altar heiligt die Gabe, hat Jesus gesagt. Matthäus 23,19, den Schriftgelehrten Pharisäern gesagt, ihr seid ja töricht und blind. Was ist denn größer, die Schenkgabe oder der Altar, der die Schenkgabe heiligt? Der Altar der Liebe Gottes, auf dem die Schenkgabe Christus lag als Opfer, ist größer als das Opfer. Ohne die Liebe Gottes, ohne die Gottesliebe, ohne diesen Liebesaltar hätte das Opfer nichts genutzt. Verstehst du? Deswegen ist der Altar größer als das Opfer. Da muss man erstmal hinkommen. Gell? Aber du siehst ja 1. Korinther 13, das macht Sinn, weil die Liebe alles trägt. Genauso steht es hier. So, und jetzt kommt Paulus noch auf die Gedanken, dass da ein paar Sachen verschwinden. Er sagt hier, die Liebe fällt niemals, aber Prophetien werden unwirksam gemacht. Zungen werden ruhen und Kenntnisse werden unwirksam gemacht. Was für Prophetie, ist Mehrzahl, gell? Wichtig, Prophetien, nicht die Prophetie, Prophetien, Mehrzahl, werden unwirksam gemacht. Vers 9 und 10, die Prophetien, die aus Teil kommen. Vers 11, solche, die aufgrund von Unmündigkeit geschehen. Oder Vers 12, solche, die rätselhaft sind. Das wird alles verschwinden, unwirksam gemacht. Und deswegen muss jeder, wie es dann im Vers 12 sagt, da kommen wir noch hin, vom Kennen oder Wissen zum Erkennen kommen. Das ist der Wachstumsweg. Erst weißt du was und dann wird es eins mit dir. Also das fängt mit Wissen an und geht zum Erkennen, dann über zur Wesenseinheit. Also müssen wir beachten, hier geht es um Prophetien, nicht um den Grundsatz der Prophetie. Und jetzt ist die Frage, wenn das Vollendungsgemäße gekommen ist, sagt Paulus, ist das teilweise nicht mehr notwendig? Was ist jetzt das Teilweise und was ist das Vollendungsgemäße? Vers 9, denn wir kennen aus Teil, griechisch wörtlich, gell? Und wir prophezeien aus Teil. In euren Bibeln steht wahrscheinlich stückweise. Wir wissen und erkennen stückweise und wir prophezeien stückweise. Das ist etwas irreführend, meine ich, weil das Griechische aus Teil sagt doch, dass die Prophetie selber aus einem Teil von irgendwas kommt, nicht aus dem Vollständigen. Weil er sagt ja, wenn das Vollendungsgemäße kommt, brauchen wir das Teil nicht mehr. Jetzt ist die Frage, was ist das Teil und was ist das Ganze? Er spricht ja hier auch noch von der Unmündigkeit in Verbindung mit dem Gesetz, von seinem Wachstum, vom Unmündigen zum Mann. Und das alles zusammen macht deutlich, dass es hier, wie Römer 2,20 sagt, zu den Leuten, die unter Gesetz waren, die äußere Form der Kenntnis und der Wahrheit hast du im Gesetz. Also das ist ein Stückwerk ist das. Das ist ein Teil ist das, nicht das Ganze. Daraus ergibt sich, dass der Teil, von dem er hier redet, das Alte Testament ist. Und der Teil, der das Alte Testament vervollständigt, während das Neue Testament, das heißt alle Informationen vom erhöhten Christus, die gab es zu der Zeit noch nicht komplett. Deswegen kann Paulus sagen, bis jetzt erkennen wir aus Teil, wenn aber das Ganze da ist, dann kann ich aus dem Vollständigen prophezeien. Wenn manche legen das in den Himmel, gell? Wenn wir im Himmel sind, dann ist das Teil erledigt. Das kann ich nicht so sehen, weil Jesus gesagt hat, wenn ihr bei mir seid, gibt es nichts mehr zu fragen, da gibt es auch keine Prophetie mehr. Und Paulus tut das hier im Gesamtzusammenhang auf sein irdisches Leben münzen. Der einzige Knackpunkt ist, werden wir gleich sehen, das Angesicht. Aber da gibt es einen guten Bibeltext, der das erklärt. Also das Teil, aus dem er prophezeit, ist sozusagen das Alte Testament. Wenn das Neue dazukommt, Kolosser 1,25, sagt er doch, mir ist gegeben, das Wort Gottes zu vervollständigen. Okay? Also das ist überhaupt hochinteressant. Gell? Jetzt lesen wir die ganzen Briefschlüsse von Paulus. Er hat ja den Thessalonischen geschrieben, so schreibe ich, so grüße ich mit meiner Hand. Gell? Das ist meine Unterschrift unter die Briefe. Immer wo das steht, das habe ich geschrieben. Der Friede Gottes ist mit euch allen in Kurzform. Das findest du in all seinen Briefen, interessanterweise auch im Hebräerbrief und in der Enthüllung. Selber Paulus Gruß am Ende. Ist jetzt kein Thema, ich wollte es nur erwähnen. Danke. Also wenn der Paulus ihm geschenkt worden ist und er ist ja dann durch Ausauferstehung in eine Sonderstellung geraten, wenn es um die Enthüllung geht oder Offenbarung wird es meist genannt, sodass er da auch wieder beteiligt war, ist ein extra Thema, weiß ich. Aber das Ganze gesehen heißt also, er ist derjenige, der das Wort Gottes unter der Hand Gottes vervollständigen durfte und hat gesagt, und wenn das vollständig ist, prophezeien wir nicht mehr aus dem Teil. Das Teil, Wissen, Altes Testament war Schatten des Künftigen, ja, nicht das Original. Gut, und deswegen nur die Teile der Prophetie und der Erkenntnis, die aus Teil sind, werden also unwirksam gemacht und nicht die aus dem Ganzen kommen. Es gibt noch eine schöne Veranschaulichung. Stell dir vor, in deiner Straße, wo du wohnst, sind ja Straßenlampen, gell, bei uns auch, die werden um Mitternacht ausgemacht, seltsamerweise, wenn wir Strom sparen. Also in deiner Straße sind Straßenlampen, jetzt fällt der Strom aus, warum auch immer. Und jetzt gehst du mit einer Taschenlampe durch die dunkle Straße. Und da kommt einer und sagt, weißt du, morgen, wenn die Sonne scheint, dann brauchst du deine Taschenlampe nicht mehr. Das ist Phrasendrescher, gell? Also was soll das? Das ist doch kein Argument. Aber wenn der käme und würde sagen, weißt du, wenn die Stadtwerke den Fehler gefunden haben und die Lampen gehen wieder, brauchst du deine Taschenlampe nicht mehr. Das heißt, das Licht als Teil brauche ich nicht mehr, wenn das ganze Licht wieder leuchtet, um das es geht. Dass das nicht die Sonne sein kann, ist auch sowas von logisch, gell? Es muss also ein untergeordnetes Licht sein. Das heißt, wenn wir im Himmel sind, das wäre die Sonne dann, gell, in der Veranschaulichung. Meine Taschenlampe, das Alte, das Nein, die Straßenbeleuchtung, das Neue und das Alte, gell. Und die Sonne, die ist danach erst in der Prophetie, so wie es hier geschildert wird. Und deswegen diese Argumentation hier in Vers 11 und 12, wo er sagt, ich war unmündig, jetzt bin ich ein Mann und so weiter. Er schildert sein Wachstum, das war ja schon mal ein Wachstumsschub, während er in Arabien gewesen ist, 14 Jahre. Manche sagen auch 17, das ist jetzt ein Rechenexempel, ist nicht so schlimm. Und dann fügt er an, und deswegen sehen wir jetzt wie in einem Spiegel, wir sehen rätselhaft, aber dann sehen wir mit dem Angesicht. Gell? Und da hat er einen schönen Vers im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Der ist für mich die Erklärung hier für diese scheinbare himmlische Argument, was in Wirklichkeit keins ist. Denn er sagt, wir alle aber mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelnd werden umgestaltet in dasselbe von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist ist. Nicht irgendwann mal. Er sagt, hier und jetzt ist das so. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht den Herrn an. Wie machst du das? Indem du deine Bibel liest, gell? Indem wir uns mit den Gedanken des Wortes Gottes beschäftigen, offen sind dafür. Ja. Da kann ich ihn anschauen. Ich sehe ihn jeden Tag immer in seinem Wort als das lebende Wort. Und von daher ist klar, wie das hier auch zu verstehen ist. Und deswegen der Schluss hier im Vers 13, wo er dann sagt, nun aber bleiben Treue, Erwartung, Liebe, diese drei, die größere aber von diesen ist die Liebe, müssen wir mal noch fragen, warum ist denn das so? Warum ist das so? Warum bleibt die Treue oder der Glaube? Weil Gott der Treue ist. Gott ist treu, 1. Korinther 1, Vers 9. Oder wir finden das in der Enthüllung, da wird von Gott und von Christus gesagt, sie sind der Treue, der Wahrhaftige, wird auf beide angewandt. Gell? Im Kapitel 19, der Reiter auf dem weißen Pferd, er wird treu und wahrhaftig genannt. Und wir finden das schon im Alten Testament, im Sprüche 8, die Weisheit als Sohnesdarstellung, der Amon, der Treue, gell, im Hebräischen. Also er ist der Treue, deswegen bleibt die Treue. Ganz einfach. Warum bleibt die Erwartung? Den Vers habe ich vorhin schon gelesen, weil Gott der Erwartung ist, nach Römer 15, Vers 13. Ich bin ja froh, dass das Paulus da hingeschrieben hat, gell. Sonst müssten wir ja sagen, Glaube, Liebe, Hoffnung, ja, die Hoffnung bleibt. Die Hoffnung, dass er hoffentlich alles richtig macht, gell? Das ist mir zu wenig. Das Wort Hoffnung ist immer vage. Ich hoffe, dass der Bus kommt. Ich hoffe, dass es morgen regnet oder die Sonne scheint, dass es endlich kalt wird, gell? Nein, ich erwarte das. Das LP heißt erwarten. Wir erwarten, das ist eine gesicherte Erwartung. Das ist mehr als Hoffen, gell? Hoffen ist zu wenig. Deswegen bleibt auch die Gottesliebe, weil Gott Liebe ist in seinem ganzen Wesen. Und wenn Gott alles in seine Liebe zurückgeführt hat, dann ist alles Liebe und alles bleibt. Gell? Also die Liebe bleibt für immer. Und dass die Liebe die größere ist, warum? Weil ohne sie ist eben alles nichts, hat Paulus gesagt. Weil die Liebe in allem treu ist und weil uns von der Liebe, müsst ihr Römer 8 lesen, nichts zu trennen vermag. Das ist das Größte. Gell? Die Liebe ist die bleibende und das ist auch so, weil es das Wesen Gottes ist. Gott ist unvergänglich, also auch die Liebe. Gut, was haben wir heute Morgen gelernt? Gell? Ich fasse nochmal kurz zusammen. Es gibt drei bleibende, nämlich Treue, Erwartung, Liebe. Und diese Liebe, um die es ja geht, das ist die Agape, die Gottesliebe, nicht die Menschenliebe. Die Gottesliebe ist es, die ist die größte und die rechnet das Üble nicht zu. Das ist schön. Sie rechnet das Üble nicht zu. Der Weg dahin führt über Christus, das Opfer. Der Altar der Liebe Gottes, hat das Liebesopfer getragen, das Größte, was es gibt, und damit ist für alle bezahlt. Und meine Liebe, die kannst du vergessen, gell? Die reicht für nichts, was hier steht. Und deshalb Schlusswort, dem allein weisen Gott, Römer 16, der letzte Vers, dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm ist die Herrlichkeit. Hinein in die Äonen der Äonen, durch die ganze Heilsgeschichte hindurch. Amen. Amen.